Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
8 Uhr, willkommen zu Heute Morgen. Die Themen. Wir haben genug von bewaffneten Banden. In der libyschen Stadt Benghazi stürmen Demonstranten und Sicherheitskräfte Stützpunkte von islamistischen Milizen. Dann Mitt Romney gibt dem Druck nach und veröffentlicht eine weitere Steuererklärung. Und im Machtkampf mit der Armee erringt die türkische Regierung einen wichtigen Sieg. Das Wetter zuerst trüb, dann zunehmend freundlicher bei 17 Grad. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. An einer Massendemonstration in der libyschen Stadt Benghazi vertrieben regierungstreue Bürger radikal-islamische Milizionäre. Diese werden verdächtigt, vergangene Woche an der Ermordung des amerikanischen Botschafters und dreier weiterer US-Bürger in Benghazi beteiligt gewesen zu sein. Auslandredaktor Walter Müller.
Die Demonstranten vertrieben die Kämpfer der Ansar al-Sharia und steckten den Stützpunkt in Brand. Mindestens 4 Personen seien getötet und 20 Personen verletzt worden, melden Agenturen. Den ganzen Tag waren in der nordlibyschen Stadt tausende Menschen gegen die sich rivalisierenden Milizen auf die Straße gegangen. Diese Demonstrationen und die Vertreibung der bewaffneten Milizen seien eine koordinierte Aktion von Polizei, Regierungstruppen und Aktivisten gewesen, meint der Fernsehsender Al Jazeera. Die Milizen sind im nachrevolutionären Leben zum Problem geworden. Teils sind sie besser bewaffnet als die offiziellen Sicherheitskräfte und unterdrücken die Zivilbevölkerung. Die radikal-islamische Miliz Ansar al-Sharia steht unter dem Verdacht, den Protest gegen ein anti-islamisches Schmähvideo am 11. September für einen Angriff auf das US-Konsulat ausgenutzt zu haben. Laut dem Reporter von Al Jazeera sind die Demonstranten in Benghazi auch gegen die Beleidigung des Propheten Mohammed. Gleichzeitig aber wollen sie den Terror der Milizen nicht mehr akzeptieren.
Ein türkisches Gericht hat über 300 Militärs zu hohen Haftstrafen verurteilt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Die Männer sollen vor 10 Jahren einen Putsch gegen die Regierung Erdogan geplant haben. So hätten die Militärs mit Bombenanschlägen auf Moscheen Aufruhr auslösen wollen, um dann die Macht zu übernehmen. Die meisten der angeklagten Offiziere erhielten Haftstrafen von bis zu 18 Jahren. 30 Personen wurden freigesprochen. Mehrere tausend Menschen haben in Portugal protestiert gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Die Demonstranten zogen in Lissabon vor den Präsidentenpalast. Dort hatte sich die Regierung zu einer Krisensitzung getroffen. Die portugiesische Regierung will mit harten Einschnitten die internationalen Geldgeber zufriedenstellen. Letztes Wochenende waren Hunderttausende auf die Straße gegangen. In Deutschland sind die Proteste gegen das Mohammed-Video aus den USA friedlich verlaufen, im Gegensatz zu zahlreichen anderen Demonstrationen in aller Welt. Rund 1000 Personen demonstrierten in Freiburg und in Münster, begleitet von einem starken Polizeiaufgebot. Für heute sind weitere Demonstrationen in Karlsruhe und Dortmund geplant. In Pakistan, wo Zehntausende Muslime auf die Straße gingen, eskalierte die Gewalt. Mindestens 16 Menschen starben. Zu Protesten kam es auch in Indien, Malaysia, Libanon und Ägypten. Dass der Bundesrat das Bankgeheimnis im Inland lockern will, löst bei bürgerlichen Parlamentariern Kritik aus. SVP, FDP und CVP lehnen es ab, dass die Kantone neu nicht mehr nur bei Steuerbetrug Zugang zu Bankdaten erhalten sollen, sondern auch bei Steuerhinterziehung. Die SP hingegen findet, der Bundesrat gehe zu zögerlich vor. Steuersünder müssten auch hierzulande bestraft werden. Im Fluss Vedeco in der Nähe von Lugano sind mehrere tausend Fische verendet. Bei einer Firma war Natronlauge ausgelaufen und in den Fluss gelangt, wie das Tessiner Jagd- und Fischereiinspektorat mitteilt. Wie es dazu kommen konnte, wird nun abgeklärt. Bereits 2008 waren im Vedeco rund 4000 Forellen verendet. Damals hatte ein Gemeindeangestellter Ammoniak aus einer Kühlanlage abgelassen. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft hat Ambrì-Piotta gegen Genf Servette 1:4 verloren. Die Kloten Flyers gewannen gegen Davos 4:1. Die Rapperswil-Jona Lakers verloren gegen Freiburg 2:3 nach Penaltyschießen. Bern unterlag Biel ebenfalls 2:3 nach Penaltyschießen und Lugano siegte gegen die ZSC Lions 5:2.
Mitt Romney versucht, das Ruder herumzureißen. Nach dem Video mit den umstrittenen Aussagen über Wählerinnen und Wähler und nach schlechten Umfragewerten hat der republikanische Präsidentschaftskandidat nun diverse Steuerdaten veröffentlicht. So will er wieder Vertrauen gewinnen. Beat Soltermann.
Mitt Romney hat im letzten Jahr fast 14 Millionen Dollar verdient und beinahe 2 Millionen Dollar Steuern bezahlt. Das geht aus der Steuererklärung 2011 des republikanischen Präsidentschaftskandidaten hervor. Der weitaus größte Teil seines Einkommens stammt aus Kapitalerträgen. Diese werden weniger stark besteuert als andere Einkommensarten. Romneys Steuersatz ist daher tiefer als der eines Durchschnittsamerikaners. Rund 4 Millionen Dollar hat Mitt Romney außerdem für gute Zwecke gespendet. Auch das wirkt sich positiv auf die Steuerrechnung aus. Die Steuererklärung aus dem vorletzten Jahr hat Romney schon vor einigen Monaten veröffentlicht. Weiter zurück will er nicht gehen. Romneys Vermögensverwalter hat aber in einer Erklärung bestätigt, dass sein Klient in den letzten 2 Jahrzehnten stets Staats- und Bundessteuern bezahlt habe, im Schnitt 20%. Damit will das Romney-Team Gerüchten entgegentreten, wonach der Multimillionär mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Dollar in gewissen Jahren überhaupt keine Steuern bezahlt haben soll. Die Informationen in der Erklärung sind allerdings dünn und dürftig. Auch ist darin nichts über Romneys Bankbeziehungen in die Schweiz oder in verschiedene Karibikstaaten zu finden. Kaum ausreichend wohl für jene Wählerinnen und Wähler, die Mitt Romney gegenüber kritisch eingestellt sind und vermuten, dieser würde die Steuergesetze etwas zu sehr zu seinen Gunsten auslegen.
300 türkische Offiziere wurden von einem türkischen Gericht zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt. Die Offiziere sollen vor 10 Jahren einen Putsch gegen die Regierung von Ministerpräsident Tayyip Erdogan geplant haben. In diesem Verfahren spiegelt sich der Machtkampf zwischen Erdogans Regierungspartei und der türkischen Armee, die in der Türkei während Jahrzehnten die Politik bestimmte. Andreas Lüthi hat den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul gefragt, stärkt das Urteil die Position der Regierung Erdogan?
In den Augen ihrer eigenen Anhänger auf jeden Fall. Denn es gibt jetzt immerhin ein Urteil eines hohen türkischen Gerichtes, das sagt, diese mehr als 300 Offiziere der türkischen Armee waren an einem Putschversuch beteiligt. Die Leute, die ohnehin gegen Erdogan sind, werden allerdings kaum von diesem Urteil überzeugt werden. Sie werden weiterhin glauben, dass das alles eine Hexenjagd ist auf die Armee, um das Ansehen der Armee zu zertrümmern in der Öffentlichkeit, um die Armee als Faktor auszuschalten, der die Erdogan-Partei noch aufhalten könnte. Das heißt also, dieser Glaubenskrieg zwischen diesen zwei Lagern in der Türkei, der wird weitergehen.
Was bedeutet das Urteil für die Armee?
Die Armee verabschiedet sich immer mehr von ihrer politischen Rolle in der Türkei und dieses Urteil ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Der entscheidende Knackpunkt kam im vergangenen Jahr, als Erdogan fast den gesamten Generalstab zum Rücktritt zwang. Seitdem ist mehr oder weniger klar, wer das letzte Wort hat in Ankara. Aber dieses Gericht hält also praktisch offiziell amtlich fest, dass es in der Armee Bestrebungen gegeben hat, Erdogan mit illegalen Mitteln von der Macht zu vertreiben. Insofern ist das ein weiterer Schlag gegen das Ansehen der Armee, auch in der Bevölkerung. Viele Türken bewundern die Armee seit Jahrzehnten und jetzt steht diese Armee als Truppe von Putschisten da. Das ist ein weiterer Schlag gegen das Prestige dieser Institution.
Was hat das Urteil nun für Folgen für das ganze Land Türkei?
Auf der einen Seite entfernt sich die Türkei immer weiter aus dem Schatten der militärischen Vormundschaft. Das ist eine gesunde Entwicklung, das ist auch eine Entwicklung, die überfällig war. Die Justiz durfte jahrzehntelang die Armee nicht angreifen, nicht untersuchen, was da alles vor sich ging. Das hat sich geändert, das ist auf jeden Fall gut für dieses Land, das ist gut für die türkische Demokratie. Allerdings gibt es einen Pferdefuß, der besteht darin, dass in diesem Verfahren doch sehr viele Zweifel an rechtsstaatlichen Ablauf des Prozesses entstanden sind. Da wurden Rechte der Verteidigung beschnitten, da wurden Anträge abgebügelt und das hat der Glaubwürdigkeit dieses Verfahrens geschadet. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier eine Entwicklung hin zu mehr Demokratie, auf der anderen Seite haben wir Zweifel daran, ob dieser Weg auch wirklich mit rechtsstaatlichen Mitteln beschritten wird.
Informationen von Thomas Seibert, Journalist in Istanbul. Und nun zum Sport. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft bleibt, etwas überraschend, Genf Servette das einzige Team ohne Punktverlust. Uli Reist.
Das Team von Chris McSorley gewann auch das dritte Saisonspiel, dieses Mal auswärts gegen Ambri 4:1. Die erste Saisonniederlage hingegen mussten die Rapperswil-Jona-Lakers hinnehmen. Sie verloren zu Hause gegen Freiburg 2:3 nach Penaltyschießen. Vor allem in den ersten 40 Minuten lief bei Rapperswil-Jona praktisch nichts zusammen. Kein Vergleich zu den beiden ersten Spielen in dieser Saison. Durika Michel.
Ja, mein Selbstvertrauen war da, vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich meine, wir müssen eine herzschaffende Mannschaft sein. Das können wir nie hin dieses Jahr. Und das sind wir heute die ersten 40 Minuten absolut nicht gewesen.
Und in diesen ersten 40 Minuten hätte Freiburg eigentlich alles klar machen müssen. Benny Plus.
Es ist ein bisschen zwiespältig. Sicher nach den ersten zwei Drittel haben wir klar dominiert. Im zweiten Drittel hätten wir unbedingt das dritte oder das vierte Goal schiessen. Und nachher sind sie noch einmal zurückgekommen und am Schluss haben wir sicher auch noch ein bisschen Glück gehabt, vor allem sie noch Chance 5:3. Und sicher wären wir, eigentlich hätten wir 3 Punkte sein, aber es hätte gerade sogar nur einer können sein oder keinen.
Die ersten Punkte in der neuen Saison holte der EHC Biel. Die Seeländer gewinnen in Bern 3:2 nach Penaltyschießen. Einmal mehr einen grossen Anteil an diesem Bieler Sieg hat Goalie Reto Berra. Nicht nur wegen des Penaltyschießens, sondern weil er im dritten Drittel zahlreiche Berner Chancen zunichte machte. Weiterhin gar nicht rund läuft es beim HC Davos. Die Bündner verlieren in Kloten klar 1:4. Die Entscheidung fiel im letzten Drittel, als die Klotenflies in etwas mehr als 6 Minuten 3 Tore erzielten. Für Beat Forster vom HCD gibt es nichts zu beschönigen. Vor allem auch, weil Kloten mit zahlreichen jungen Spielen antrat.
Ja, wir haben ganz schlecht gespielt, das ist die Erklärung. Wir haben unser Hockey gespielt, wir haben gut Deutsch gehabt, schlecht gespielt und ganz klar verloren.
Nicht ganz so eindeutig sieht es der Klotenspieler Michael Liniger.
Es war ein harter Kampf heute Abend und es hat sicher auf die andere Seite fallen können, aber wir sind am Schluss ein bisschen kaltblütiger gewesen als auch schon.
Und im fünften Spiel des gestrigen Abends gewann Lugano gegen die ZSC Lions deutlich 5:2.
Und weiter geht's nun mit dem Blick auf die Börsendaten und auf das Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.579 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 93,32 gehandelt, der Euro zu 1.21,15 bzw. zu 1.29,82. Das Wetter. Im Norden ist es mehrheitlich bewölkt und es regnet zeitweise. Im Süden bleibt es länger sonnig und es bleibt meist trocken. Die Temperatur im Norden 17, im Süden bis 22 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, Redaktion Matthias Gündig, mein Name Philipp Schapuy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.